Führung ist ein unheimlich anspruchsvoller sozialer Prozess, der die allermeisten Menschen, wenn man ehrlich ist, eigentlich überfordert. Und das ist auch gar nichts Schlimmes, sondern das ist etwas Normales. Wie will ich denn so vielen Menschen, die ich führen soll, gerecht werden, die alle eine andere Persönlichkeit haben? Ich bringe meine eigene Persönlichkeit mit und dann soll ich die alle so führen, dass die zufrieden sind. Das ist unglaublich anspruchsvoll.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Platzwahl. Es ist Freitag und deshalb starten wir auch heute wieder rein mit einem tollen Gast, der heute speziell aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und noch ein wenig spezieller aus dem Bereich der Persönlichkeitsanalysen kommt. Dazu gleich mehr, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Tobias Seiler, ich bin ehemaliger Hochleistungssportler, Berater und Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich berate und coache in erster Linie Leistungssportler in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Leistungsoptimierung, aber auch Menschen aus der Wirtschaft, die einen für sich wichtigen Veränderungsprozess angestoßen haben. In meinem Podcast werden Menschen ihre Geschichte teilen, die Mut machen, inspirieren und Hilfestellung geben soll. Ich will von Ihnen erfahren, ob Sie die Wahl für Ihren Platz im Leben schon getroffen haben oder ob Sie noch auf der Suche sind. Es werden Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu Wort kommen und ihre Geschichte mit mir teilen. Ich werde aber auch immer wieder Menschen zu Gast haben, die aus einer Fachrichtung rund um die Themen Persönlichkeitsentwicklung oder mentale Gesundheit kommen, Hintergrundinformationen liefern und ihre fachliche Sicht auf bestimmte Sachverhalte einbringen sollen. Und genau so jemanden habe ich heute zu Gast. Es ist Dr. Ronald Franke. Ronald ist Wirtschaftspsychologe, Gründer und Geschäftsführer der Link GmbH. Die Link GmbH bietet heute verschiedene Persönlichkeitsanalyseverfahren an, die Unternehmen bei unterschiedlichen Führungs- oder Rekrutierungsprozessen helfen können. Außerdem ist es ein sehr bewährtes Tool, das eben auch im Coaching genutzt wird, was ich aus eigener Praxis bestätigen kann. Ronald und ich haben uns intensiv über das Thema Persönlichkeitsentwicklung und natürlich Persönlichkeitsanalysen ausgetauscht. Die Entwicklung der Persönlichkeit steht unserer Meinung nach bei Unternehmen und auch im Sport viel weiter oben auf der Agenda. Doch was wird wirklich gemacht? Wie viel wichtiger ist die gesamte Thematik rund um die Persönlichkeit in den letzten 5 bis 10 Jahren geworden und für wen macht eine Persönlichkeitsanalyse wirklich Sinn? Es gibt auf dem Markt eine Fülle an unterschiedlichen Tests und Analysen. Deshalb haben wir uns ebenfalls angeschaut, wo jeweils die Unterschiede liegen und warum man die Persönlichkeit des Menschen nicht einfach in 4 Farben oder einen Buchstabencode einteilen kann. Persönlichkeitsanalysen sind selbstverständlich nicht das alleinig erhellende Tool im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung. Aber gute Verfahren können einen wirklich extrem wichtigen Beitrag leisten. Deshalb hört unbedingt rein, wenn euch das Thema genauso interessiert wie Ronald und mich. Und wenn wir diesem Thema schon eine ganze Folge widmen, dann möchte ich natürlich auch, dass ihr in den Genuss einer solchen Analyse kommt, wenn ihr mögt. Ich biete deshalb für die ersten 3 InteressentInnen eine Analyse inklusive Coaching-Session von ca. 75 bis 90 Minuten an. Und das kostenlos. Schreibt mir dazu einfach eine E-Mail, schreibt mir auf LinkedIn oder Instagram. Und alles Weitere dazu natürlich auch in den Shownotes. So, und an dieser Stelle natürlich noch der Hinweis darauf, dass ich mich freue, wenn du mich unterstützt, den Podcast abonnierst, mir auf Instagram und auf LinkedIn folgst. So, und jetzt viel Spaß in der aktuellen Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Ronald. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist und in meinem Podcast Platzwahl aufgetaucht bist. Hi.
Hi, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Wie geht's dir?
Sehr gut, geht's mir.
Sehr schön. Ronald, wenn du die schon einige Folgen gehört hast oder auch nicht, ich starte immer mit einer Kategorie und zwar habe ich sie irgendwann genannt, die 10 Schnellen, und zwar nicht, weil ich die Fragen schnell stelle, sondern weil ich mir sehr schnelle, kurze, prägnante Antworten erwarte. Die Kategorie ist sehr einfach. Es geht sehr, also wir starten von außen nach innen quasi, so wollen wir so ein bisschen was über dich erfahren. Und dann geht's richtig los mit dem Interview. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Sehr gut. Sommer oder Winter?
Sommer.
Eis oder Chips?
Eis.
Theorie oder Praxis?
Wenn ich mich entscheiden muss, Theorie.
Formel 1 oder Fußball?
Fußball.
Land oder Stadt?
Stadt.
1 Monat ohne Telefon oder ohne Auto?
Ohne Telefon.
Lotto gewinnen, anderen davon erzählen oder für dich behalten?
Für mich behalten.
Lüneburger Heide oder Balearen?
Lüneburger Heide.
Optimist oder Pessimist?
Optimist.
Intro oder extrovertiert?
Introvertiert, tatsächlich.
Okay, interessant. Kommen wir gleich natürlich noch mal ein bisschen tiefer drauf zu sprechen. Aber ja, ich will so ein bisschen am Anfang so von dir erfahren, ja, wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Vielleicht skizzierst du ganz kurz so ein bisschen deinen Werdegang.
Na klar, sehr gerne. Ja, mein Werdegang ist tatsächlich so wie bei jedem anderen wahrscheinlich auch geprägt durch meine Persönlichkeit. Ich habe ein starkes Unabhängigkeitsmotiv. Das heißt, ich wollte gerne schon immer selbstständig sein. Und das zweite Prägnante ist auf jeden Fall schon immer, dass ich mich sehr interessiert habe für Menschen, für Psychologie. Also habe ich direkt Psychologie studiert und dann war die Frage, wie kann ich selbstständig sein? Als Psychologe bietet sich natürlich an, dass man irgendwie eine klinische Richtung einschlägt und dann als Therapeut arbeitet. Aber ich wollte, das ist mir im Studium klar geworden, nicht so gerne in die klinische Richtung gehen, sondern eigentlich eher irgendwie etwas machen im Unternehmensumfeld und dann ist das nicht so einfach. Ich habe dann auch, um Zeit zu gewinnen, wahrscheinlich erstmal promoviert und bin an der Uni geblieben, habe viele Vorlesungen gemacht. Das hat mir auch schon großen Spaß gemacht. Also ein gewisses Sendungsbedürfnis ist da und aber auch immer diese Faszination an Psychologie weiterzugeben, das hat mir schon große Freude gemacht. Dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht. Das war, glaube ich, ja so während der Promotion eine systemische. Das hat mir auch große Freude gemacht. Und so bin ich dann zu dem Coaching-Thema gekommen. Und ja, dann war es so, dass ich mehr oder weniger in der Arbeit an der Uni mit einem guten Freund und Kollegen ins Gespräch gekommen bin, dem Martin Poppertz, und wir sind dann auf die Idee gekommen, ein Unternehmen zu gründen aus den, oder zunächst mal so ein bisschen aus den Forschungsdaten, die wir an der Uni erhoben haben. Da gab es an der Universität in Lüneburg so ein sehr schönes Programm zur Unterstützung von Ausgründungen aus der Hochschule. Und das haben wir beantragt, das haben wir bekommen. Das hat unheimlich geholfen für die Gründung des Unternehmens. Was wir dann getan haben, wir haben das Unternehmen Link aus der Universität in Lüneburg heraus gegründet, klassisches Spin-off. Und ja, das hat soweit ganz gut funktioniert, sodass, das war vor 8 Jahren, wir seitdem im Prinzip wachsen und gedeihen mit dem Unternehmen und ich persönlich ja jetzt da Geschäftsführer bin und da noch immer sehr große Freude habe. Ich bin jetzt kein Dozent mehr an der an den verschiedenen Hochschulen, wo ich früher war. Ich biete auch nicht mehr die Coaching-Ausbildung an, die ich über eine Zeit dann auch sehr gerne angeboten habe, weil das Unternehmen natürlich dann schon irgendwie die ganze Zeit erfordert, aber das ist auch gut so.
Okay, lass uns ganz kurz drauf eingehen. Du hast mit Martin Puppertz, deinem Mitgründer quasi, die Link GmbH gegründet, als Spin-off aus der Universität in Lüneburg. Das heißt, Was bietet ihr heute an? Was macht ihr genau?
Wir bieten im Prinzip Lösungen rund um das Thema Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsanalysen an. Das bedeutet unterschiedliche Persönlichkeitsanalyseverfahren. Die sind alle digital. Und das Ziel ist letztlich, dass man es nutzen kann für Coachings, für Führungskräfteentwicklung, für Personalentwicklung, auch für Personalauswahl, als ein Werkzeug letztlich. Und da gibt es dann unterschiedliche Varianten. Es gibt einen Standardtest sozusagen, mit dem man die Persönlichkeit abbilden kann. Es gibt aber auch eine Variante für Teamentwicklung, wo man die Persönlichkeiten des ganzen Teams darstellen kann und ja, noch weitere Varianten, 360-Grad-Feedback-Prozess, Karriereberatung. Das sind eben so verschiedene Varianten, die man dann nutzen kann, um entsprechend Menschen dabei zu unterstützen, ihre Persönlichkeit kennenzulernen, in die Reflexion einzusteigen und sich dann eben auch weiterzuentwickeln, eben Persönlichkeitsentwicklung auch anzustoßen.
Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf näher eingehen, weil ich auch sehr gerne mit dem LPP arbeite. Wie hat sich das denn seit Gründung alles entwickelt? Also das Ganze, die ganze Thematik Persönlichkeitsentwicklung, ihr arbeitet natürlich ganz viel mit Coaches, Trainern, aber natürlich auch Unternehmen zusammen. Was ist dein Eindruck der, sagen wir mal, der letzten 8 Jahre?
Du meinst jetzt die Entwicklung im Bereich der gesamten Persönlichkeitstests oder direkt bei uns?
Vielleicht können wir auf beides eingehen, weil ich glaube, das Thema, also würde mich wirklich interessieren, wie ist so die Resonanz? War die 2016 anders als heute? Wie hast du das Gefühl, hat sich das alles so grundsätzlich entwickelt?
Ja, also es gibt schon aus meiner Perspektive eine klare Veränderung, die einfach zu tun hat mit den Veränderungen auch in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft als Ganzes. Das heißt, wir haben die schon häufig angesprochene Generation Z, wir haben Corona gehabt, wir haben Veränderungen, dass einfach Fachkräftemangel herrscht. Und all diese Veränderungen führen dazu, dass wir heute im Prinzip, wir nennen das eine persönlichkeitszentrierte Arbeitswelt haben. Das heißt, die Menschen denken genau darüber nach, wo sie arbeiten möchten, welchen Job sie machen wollen, welches Unternehmen sie wählen auch wirklich. Das ist jetzt wirklich auch eine Auswahl, weil man eben aber auch die Wahl hat. Das heißt, es verschiebt sich natürlich auch dahingehend, dass man heute als Mensch, der eine gewisse Qualifikation hat, sich den Job wirklich aussuchen kann und auch das Unternehmen aussuchen kann. Das war eben vor 10 Jahren noch nicht so der Fall. Und das führt dazu, und aber auch durch die Corona-Thematik zum Beispiel und die Generation Z, die sich einfach mehr mit sich selbst auch beschäftigen und mit der eigenen Persönlichkeit und mit der Frage, was will ich aus meinem Leben machen, was will ich mit meinem Leben anfangen. Das führt alles dazu, dass dieses Thema Persönlichkeit einfach viel mehr im Fokus ist als früher. Bedeutet, die Menschen erwarten von Unternehmen heute, dass sie ihnen ermöglichen, ihr Potenzial kennenzulernen, dass sie auch dabei unterstützen, ihr Potenzial zu entwickeln. Und Unternehmen müssen sich überlegen, wenn sie sagen, ja, wir möchten dir helfen, dich kennenzulernen und so, dass sie dann auch etwas dafür tun, dass sie auch tatsächlich liefern sozusagen. Und das ist eine klare Veränderung. Vor 10 Jahren ging es noch mehr darum, Menschen zu messen, zu bewerten, zu beurteilen, irgendwie als Humanressource zu managen, zu standardisieren vielleicht in irgendwelcher Art und Weise. Da gab es andere Verfahren, die eher darauf ausgerichtet waren, den Mensch mehr oder weniger zu einem Datenpunkt zu machen, der dann irgendwie bewertet wird. Solche Verfahren haben aus unserer Sicht einen schweren Stand heutzutage oder, wenn man es härter ausdrücken möchte, keine Zukunft. Und das ist eine Veränderung, ganz klar, aus meiner Sicht, was jetzt den Gesamtmarkt sozusagen angeht. Bei uns, bei Link, ist es so, dass wir schon ganz früh entschieden haben, dass wir eine sogenannte Bootstrap-Strategie wählen wollen. Das heißt, wir möchten sozusagen aus uns selber herauswachsen. Das ist halt ein Unterschied zum Start-up-Ansatz, wo man sagt, wir möchten Fremdkapital aufnehmen und dann möglichst schnell wachsen, möglichst viel Umsatz machen, erstmal Verluste einfahren, um dann irgendwann zu verkaufen einfach und entsprechend so das Geschäftsmodell zu gestalten. Das war nie unser Ansatz, weil wir doch sehr viel Herzblut, sehr viel auch an Ideen in das Unternehmen, in die Gründung gesteckt haben und das Gefühl hatten, wir wollen jetzt nicht von vornherein auf einen Exit hin das Ganze organisieren, sondern wir wollen das in der Geschwindigkeit entwickeln, die wir für richtig halten, mit den Ideen, die wir für richtig halten, ohne da jemand zu haben, der das Ganze mitsteuert von außen. Mhm. Insofern wachsen wir also, seitdem wir gegründet sind, kontinuierlich vor uns hin, aber natürlich in einer anderen Geschwindigkeit, als wenn man jetzt Fremdkapital in Millionenhöhe aufgenommen hätte.
Mhm. Okay, du hast eben so ein bisschen schon darauf hingewiesen, dass gerade auch Unternehmen häufig versucht haben, den Menschen als Humanressource, als Datenpunkt zu nehmen, vielleicht sehr komplexe Sachverhalte, und die Persönlichkeit ist sehr komplex, sehr einfach darzustellen, vielleicht anhand von Typen. Was war euch wichtig, als ihr Link gegründet habt, und wie geht ihr jetzt bei den Persönlichkeitstests, und ich weiß, ihr nennt es eher die Persönlichkeitsanalyse, wie geht ihr vor, was macht ihr anders?
Ja, also grundsätzlich ist es so, wir hatten damals das Gefühl, dass die Verfahren auf dem Markt ganz grob einzuteilen sind in zwei Kategorien. Einmal wissenschaftlich ausgerichtete Verfahren, die uns in der Regel dann als sehr trocken und teilweise eben auch defizitorientiert oder sogar klinisch erschienen sind. Mhm. Das heißt, für die Praxis schwer anwendbar. Und dann eben rein praxisorientierte Instrumente, wie die schon angesprochenen typenbasierten Verfahren, die eigentlich keinen empirischen Mehrwert haben. Und noch schlimmer stereotypes Denken produzieren und verstärken, was man eigentlich überhaupt nicht will. Das heißt, das war so für uns die Situation, dass wir gesagt haben, Mensch, es muss doch möglich sein, dass man fundierte Modelle und Theorien aus der Persönlichkeitspsychologie so in die Praxis überträgt, dass das Ganze schön anwendbar ist für Coaches, für Personalentwicklerinnen, für auch die Auswahl, und man entsprechend dann den Menschen aber auch etwas zur Verfügung stellt, wo sie Lust haben, sich damit zu beschäftigen, wo es auch Spaß macht, wo es auch wirklich interessant ist, sich weiter mit auseinanderzusetzen. Und das war so ein bisschen unsere Vision. Und das ist immer noch unser Anspruch letztlich, da dann entsprechend den Menschen etwas zur Verfügung zu stellen, wo sie einen Mehrwert draus ziehen können und wo sie auch das Gefühl haben, ich werde nicht bewertet, sondern ich werde wertgeschätzt. Das heißt, das Ziel ist, Ergebnisse zu produzieren, die verständlich sind, die schön aufbereitet sind und die wertschätzend meine Persönlichkeit darstellen, so dass ich auch Lust habe, das zu nutzen, um mich damit weiterzuentwickeln.
Ich will nur noch ganz, ganz kurz einmal reinspringen, und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir jetzt kein, ich sag jetzt mal, Persönlichkeitstest-Bashing machen, wenn es um Typen-Tests geht. Aber vielleicht kannst du so 3-4 Beispiele mal nennen für typische Typentests, sage ich jetzt mal. Ich habe auch mal einen gemacht, und ich glaube, ganz viele, die das hören, werden das dann wiedererkennen. Was sind so die typischen?
Naja, also wir müssen jetzt keine Namen nennen, was die Tests angeht, aber man kann erkennen natürlich so die Ergebnisse. Man kann dann entweder der Blaue oder der Grüne oder der Rote sein, oder man kann so etwas sein wie der Moderator, oder man ist irgendein Buchstabenkombination INFP. Das heißt, all diese Verfahren basieren alle auf einem Modell, uralten Modell, das zurückgeht auf Carl Gustav Jung. Der allererste Test, um jetzt doch mal einen Namen zu nennen, der das gemacht hat, ist eben der MBTI, der allseits bekannte.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der, also in Deutschland wird der in der Praxis eigentlich kaum noch eingesetzt. Der ist ja auch überall im Netz frei verfügbar. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, nicht so ein Problem, den mal zu nennen. Und alle anderen Verfahren, die es gibt, also alle anderen typenbasierten Verfahren, variieren eigentlich immer nur das Modell, was auch schon der MBTI benutzt hat, das übrigens Carl Gustav Jung so nie intendiert hat. Das ist also, da muss man ihn auch so ein bisschen immer aus der Schusslinie nehmen. Er hat einfach nur so ein bisschen die Basis dafür gelegt, und das wurde dann eben für diese typenbasierten Instrumente zweckentfremdet. Und also das Problem daran ist letztlich einfach, es wird immer gesagt, ja, aber solche Verfahren sind ja ganz gut, um in die Reflexion einzusteigen. So im Sinne von, natürlich kann man damit nicht Persönlichkeit wirklich beschreiben und differenziert irgendwie deutlich machen. Das ist, glaube ich, jedem soweit klar. Aber man kann auch nicht sinnvoll in die Reflexion einsteigen, weil man, wie gesagt, stereotypes Denken produziert. Ganz egal, wie man das einsetzt, es ist in den Köpfen der Menschen drin. Wir Menschen wir tendieren halt sehr stark dazu, stereotyp zu denken. Das hat auch Gründe und das hat auch einen Sinn, damit man halt so durch den Tag kommt, weil man so viele Entscheidungen an einem Tag treffen muss. Ja. Aber wenn man sich mit Persönlichkeit beschäftigt, dann sollte man versuchen, es gerade nicht zu tun. Mhm. Und deswegen sollte man auch nur auf Verfahren zurückgreifen, die eben nicht schon das Wort Typ im Namen tragen, wie beim Stereotyp. Und eher Verfahren verwenden, die unterschiedliche Dimensionen erfassen. Und als Ergebnis bekomme ich dann ein Persönlichkeitsprofil. Ja, mit ganz unterschiedlichen Ergebnismöglichkeiten. Das ist eigentlich das, was man heute macht.
Mein Eindruck war, ich habe ja auch im Corporate-Unternehmen gearbeitet, dass man es sich dadurch natürlich sehr leicht macht. Wir haben zum Beispiel auf einem internationalen Meeting mit mehreren hundert Mitarbeitern hatten wir genau so ein Testverfahren eingesetzt. Und es ist genau, wie du sagst, es produziert stereotypes Denken und es ist ja nicht so, dass die Ergebnisse losgelöst dastehen, sondern es wird ein Stück weit sogar noch getriggert. Ich meine mich zu erinnern, dass wir, ich weiß nicht, ob wir so Hüte aufgesetzt bekommen haben in den jeweiligen Farben. Und was halt ganz schnell passiert ist, dass du kennst deine Kollegen jetzt natürlich. Du weißt, der hat vor kurzem eine Beförderung bekommen, hat einen roten Hut auf und siehst den dritten oder vierten und weißt, es braucht hier offensichtlich den roten Hut, um hier ein Stück weiter zu kommen. Und ich mit meinem gelben hab's wahrscheinlich schwer. Ich will das gar keinem und HR und sonstigen Verantwortlichen natürlich überhaupt nicht unterstellen. Ich glaube aber, und ihr habt damals in der Zertifizierung auch davon gesprochen, dass es zum Beispiel Unternehmen gibt, wo ein gelber oder ein roter Bappen dann irgendwie an der Bürotür hing, damit man das noch schneller erkennt. Und ich habe es auch damals gespürt. Ich glaube, wir haben damals auch darüber diskutiert, ob wir das vielleicht in die E-Mail-Signatur bekommen, damit derjenige, mit dem ich schreibe, dann halt auch sofort weiß, wie er mich wahrnehmen soll. Der Grundgedanke ist mir damals sogar aufgegangen und ich dachte so, naja, vielleicht hilft das da, trägt das dazu bei, dass derjenige, dem ich schreibe, weiß, wie ticke ich und weiß vielleicht auch ein Stück weit besser, wie er auf mich zu reagieren hat.
Ja.
Du sagst aber, das macht einen sehr komplexen Sachverhalt zu einfach und letztendlich werden ja dann, du hast ja nur vier Farben, ne? Das Modell arbeitet mit vier Farben, Farben. Das heißt, die große Komplexität der Persönlichkeit wird abstrahiert in vier Farben.
Ja, genau. Also man muss sich das einfach bewusst machen. Wie du schon sagst, der Grundgedanke dahinter ist ja kein schlechter. Mhm. Der Grundgedanke ist, wie du richtig beschrieben hast, gut, Menschen sind unterschiedlich und wenn wir Informationen über ihre Persönlichkeit haben, dann können wir versuchen, ein bisschen darauf einzugehen und uns ein bisschen darauf einzustellen, mit wem habe ich es da zu tun und wie kann ich vielleicht auch dessen Persönlichkeit ein bisschen entgegenkommen, indem ich mein Verhalten ein bisschen anpasse oder indem ich zum Beispiel seine Reaktion etwas besser verstehe. Mhm. Das ist ja erstmal ein richtiger Gedanke.
Ja.
Nur er ist halt in dem Sinne dann falsch umgesetzt, wenn ich irgendwie einen farbigen Punkt an die Tür klebe. Das Problem ist eben, wie du schon richtig gesagt hast, also erstes Problem, diese Typen gibt's nicht. Das heißt, also diese so starke Vereinfachung führt halt dazu, dass ich Annahmen treffe, die auch in die Irre führen. Das ist halt so ähnlich wie, wenn man sagt, man könnte ja auch dran schreiben, wenn man jetzt zum Beispiel in einem internationalen Unternehmen ist, was für eine Nationalität die Person hat, um darauf hinzuweisen, Achtung, der kommt aus der Türkei und jetzt musst du dich entsprechend verhalten. Oder Achtung, das ist ein Deutscher und das heißt Folgendes. Das wäre natürlich purer Rassismus auch in gewisser Weise.
Ja.
Und das ist natürlich etwas, was jedes Unternehmen sofort von sich weisen würde.
Ja.
Obwohl es ja 200 verschiedene Länder gibt und aber nur vier Farben. Das heißt, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann wird eigentlich jedem natürlich sehr schnell klar, dass man damit überhaupt keinen Mehrwert generieren kann. Und solche Versuche, das über eine bloße Anfangsreflexion hinauszuführen, so im Sinne von beschäftige dich ein bisschen mit dir selber und versuch mal ein bisschen dich selbst kennenzulernen, da ist jeder Versuch sehr gefährlich, das muss man schon sagen, in so eine Richtung. Das sollte man nicht machen. Da sollte man dann schon Modelle benutzen, die in der Lage sind, Persönlichkeit tatsächlich abzubilden. Und dann kann man genau diesen Ansatz schon fahren, den du eben gesagt oder beschrieben hast, dass man eben versucht, die Persönlichkeit als Einflussfaktor in der Kommunikation mit einzubeziehen, auch in der Führung. Das ist schon so, wenn ich mehr Informationen über die Persönlichkeit eines Menschen habe, dann kann ich natürlich auch in der Interaktion mit dieser Person versuchen, darauf einzugehen. Der Grundgedanke ist absolut richtig. Ja.
Das glaube ich halt auch, aber ihr plädiert ja auch dafür quasi, dass wenn der Test quasi, wenn die Fragen beantwortet werden, dass man nicht alleine gelassen wird mit dem Ergebnis, sondern quasi, dass es nochmal jemanden braucht, der auch Ergebnisse und letztendlich halt auch weiter durch Reflexionsfragen dazu oder dabei hilft, das Profil besser zu verstehen und man eben nicht seine rote, gelbe, blaue oder grüne Karte in die Hand gedrückt bekommt und sagt, so ist es. Und ich glaube, ich will das noch vielleicht ein Stück weiter drehen, ohne es jetzt zu dramatisieren, aber in einer Welt, wo wir vielleicht sowieso schnell oder wo wir noch viel mehr Informationen als noch vor Jahren bekommen, wo es vielleicht teilweise auch ein bisschen populistisch aufgeladen ist, finde ich sowieso schwierig, dann eine weitere Dimension dazuzufügen, wo man sagt, okay, du kommst aus dem und dem Land und du hast die und die Farbe. Also was du gerade sagst, ne, letztendlich ist das ein ähnlicher Mechanismus, ohne dass sich auch nur ein Unternehmen sicherlich das sagen lassen wollen würde, dass man in einer Form nicht divers genug wäre. Und deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, da auch gerade in diesem Bereich Persönlichkeitsanalyse sehr differenziert vorzugehen und sich das nicht so einfach zu machen. Ja. Und das schlägt jetzt natürlich die Brücke eben zu euch, zum LPP, zum Link Personality Profiler. Worauf basiert der LPP in der Hauptsache?
Ja, also wichtig sind zwei Prinzipien. Wenn man Persönlichkeit erfassen möchte, dann sollte man als erstes schauen, welches Modell nutze ich als Basis für meine Persönlichkeitsanalyse. Und hier ist es so, dass zunächst mal die moderne Forschung relativ klar sagen kann, Persönlichkeit bildet sich aus dem Zusammenspiel unterschiedlicher Bausteine. Das heißt, wir haben Charaktereigenschaften, Motive und Kompetenzen, die solche Bausteine darstellen, die unterschiedliche Fragestellungen klären können im Bereich der Persönlichkeit. Also die Charaktereigenschaften, die Frage, wie tue ich etwas? Also was meine persönlichen Stile, Arbeitsstil, Kommunikationsstil, Führungsstil. Die Motive, die Frage, warum tue ich etwas? Also was treibt mich an? Was ist meine grundlegende Motivation zum Handeln? Die Richtung sozusagen, in die ich gehe. Und die Kompetenzen, also egal wie ich etwas tue, ich kann es halt kompetent machen oder weniger kompetent. Also da geht es um die Frage, was fällt mir leicht, was fällt mir eher schwer. Und wenn man sich das so klar macht, dann wird auch schnell deutlich, ja okay, das sind halt unterschiedliche Aspekte von Persönlichkeit, die sollte man eben alle erfassen. Das tun wir mit unserem Link Personality Profiler. Und dann muss man eben schauen, wie erfasse ich die einzelnen Bereiche. Bei den Charaktereigenschaften ist es zum Beispiel so, dass sich da sofort das Modell der Big Five mehr oder weniger in den Fokus rückt. Das ist das Standardmodell in der Psychologie, um Persönlichkeit abzubilden. Also das wird seit Jahrzehnten eigentlich genutzt. Praktisch jede Forschungsarbeit, jedes Forschungsprojekt, was wir an der Uni gestartet haben, jede Abschlussarbeit, die wir vergeben haben zum Thema Persönlichkeit, nutzt dieses Big Five-Modell. Das heißt, da kann man sehr sicher sein, dass man Persönlichkeit tatsächlich differenziert darstellen und abbilden kann. Und das Schöne daran ist, wenn ich das Modell nutze in so einem Analyseverfahren, dann kann ich auch auf die ganzen Forschungsdaten zurückgreifen, die es eben dazu gibt. Das heißt, es wurden wahnsinnig viele unterschiedliche Studien gemacht, mit denen, auf deren Daten man zurückgreifen kann und wo man dann eben auch zu Aussagen kommen kann, die tatsächlich fundiert sind in diesem Verfahren dann.
Magst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie ihr den Fragebogen, den jeder natürlich vorher ausfüllen muss, wobei es eigentlich kein Fragebogen ist, aber wie ihr quasi zu den, Testergebnissen kommt?
Ja, also grundsätzlich ist es so, du hast es eben schon mal gesagt, man arbeitet heute eigentlich nicht mehr mit einem Fragebogen. Das heißt, man wird ja nicht gefragt, was ist denn so deine Persönlichkeit, sondern es wird anders gemacht. Man überlegt sich Statements Und diese Statements lässt man dann bewerten. Mhm. Passt das zu dir oder passt das eher nicht zu dir, diese Aussage? Und wir haben das so gemacht, um das Ganze ein bisschen interessanter zu machen. Also man kann natürlich jede einzelne Ausgabe, jede einzelne Statement den Leuten geben und sagen, möchtest du das jetzt mal bewerten? Wir haben es aber so gemacht, dass wir immer Fünferblöcke machen. Mhm. Das heißt, man kriegt 5 Aussagen, die alle auch positiv formuliert sind, mit der Frage, welche dieser Aussagen passt am meisten zu dir, welche am zweitmeisten oder am drittmeisten. Und das ist ganz schön, weil man dadurch auch sogenannte Effekte der sozialen Erwünschtheit rausbekommt. Das heißt, wenn man alle Aussagen einzeln bewerten lässt, dann gibt es bestimmte Aussagen, die für die Menschen vielleicht attraktiv sind und dann sagen sie, ja, das bin ich. Wenn ich aber 5 Dinge miteinander vergleiche, dann kann ich ja nicht alles sein. Und dann schaue ich schon, wenn alles eben positiv formuliert ist, was passt eben am besten zu mir, was entspricht eher am ehesten meiner Persönlichkeit. Und es wird dann auch unheimlich kompliziert, in irgendeiner Weise das Ergebnis zu beeinflussen, weil dann müsste man bei jedem einzelnen Statement wissen, auf welche Persönlichkeitsmerkmal das abzielt. Also das funktioniert nicht. Und so bekommt man einfach die Instruktion, lass das auf dich wirken, versuch es intuitiv zu bearbeiten, denk nicht zu lange drüber nach und kreuz einfach das an von diesen Aussagen, was am meisten auf dich zutrifft. Mhm. Und das dauert dann so 25 bis 30 Minuten. Man braucht diese Zeit auch einfach, wenn man einen vernünftigen Persönlichkeitstest mit einem anschaulichen Ergebnis erzeugen möchte. Und dann wird der Ergebnisreport erstellt.
Mhm. Zu dem kommen wir gleich. Nochmal eine Frage zu dem Testverfahren. Ihr habt damals sehr stark darauf abgehoben, dass es quasi reicht, dass wir den, dass der quasi einmal gemacht wird. Heißt, ob du den jetzt im April an einem Montag machst, das Ergebnis wird nicht signifikant anders sein, wenn du es im August an einem Freitag machst. Woran liegt das?
Also es liegt natürlich einmal daran, dass man handwerklich einen guten Test produziert hat. Das heißt also, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als wenn man irgendwie ein Handwerker ist und man möchte ein Messverfahren, von mir aus irgendwie eine Waage zum Beispiel, bauen. Und dann ist es natürlich das erste Entscheidende ist, dass man das handwerklich gut macht. Das heißt also, das Verfahren selbst muss diese Aussagen, mit denen ich eben schon mal ein bisschen mehr beschrieben habe. Und das ganze Verfahren muss natürlich vernünftig gebaut sein. Das kann man dadurch prüfen. Das haben wir natürlich auch gemacht, indem man es mit anderen Verfahren vergleicht, von denen man weiß, dass sie das messen, was man messen möchte. Mhm. Das gibt's natürlich für die Big Five dann auch relativ viel. Und das ist das Maß, was da wichtig ist, nennt man Reliabilität. Mhm. Das heißt, die Genauigkeit der Messung. Also wie genau misst meine Waage denn jetzt auch mein Gewicht? Das heißt, wenn ich das gut mache, wenn ich also ein Verfahren habe, was handwerklich gut gebaut ist, dann kann ich davon ausgehen, dass sich die Werte bei der Persönlichkeit innerhalb von einigen Monaten nicht stark unterscheiden werden, weil Persönlichkeit relativ stabil ist. Das bedeutet, es gibt relativ viele Mechanismen, die so in unserem Alltagsleben wirken, die dafür sorgen, dass wir unsere Persönlichkeit stabilisieren. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, ich bin ein sprunghafter Mensch, die allgemeine Persönlichkeit ist bei erwachsenen Menschen ziemlich stabil, weil es für den Menschen extrem unangenehm ist, wenn man eine tatsächlich instabile Persönlichkeit hat. Mhm. Das ist ein Zustand, den möchte man nicht haben. Und insofern gibt es viele Mechanismen, die eben dafür sorgen, dass wir eine recht stabile Persönlichkeitsstruktur haben. Und das zeigt sich dann eben in solchen Testergebnissen.
Ja, das ist spannend. was als Ergebnis rauskommt, wenn wir beim wenn wir bei den Big Five sind, haben wir 5 Dimensionen. Da können wir nochmal ein bisschen drauf eingehen. Und vor allen Dingen, ich habe ja in den schnellen 10 habe ich natürlich auch so ein bisschen provokant gefragt, bist du intro oder extrovertiert? Kannst du auch nochmal drauf eingehen, weil eigentlich gibt's das ja nicht. Also kein Mensch ist ja nur intro oder extrovertiert und kein Mensch ist immer nur das eine. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend, das zu erwähnen.
Ja. Also was man sich zunächst mal bewusst machen muss, wenn wir jetzt über die Big Five sprechen, die heißen nicht umsonst so. Diese 5 Grunddimensionen von Persönlichkeit sind halt sehr groß, sehr breit, sagt man.
Ja.
Deswegen erfassen wir auch in unserem Verfahren die darunterliegenden Facetten. Das bedeutet, wenn man jetzt mal so eine der 5 großen Dimensionen sich anschaut, und da ist Introversion, Extraversion eine davon, darunter liegen 6 feinere Facetten, die jeweils Aspekte von Introversion, Extraversion beschreiben. Und diese Facetten, die unterscheiden sich halt schon inhaltlich voneinander. Also das eine ist Dominanz. Ja, bin ich jetzt ein recht dominanter Mensch oder eben brauche ich das nicht, wenn ich zum Beispiel in einer Gruppe bin, dass ich da diese dominiere. Das andere ist so etwas wie Risikoaffinität. Ja, also auch das ist ein Bestandteil von Extraversion, wie risikoaffin ich bin, ob ich zum Beispiel Sportarten mag, wo richtig Action passiert. Oder ein anderer Aspekt ist Geselligkeit. Das heißt also, mag ich es, unheimlich viel Zeit mit anderen zu verbringen oder doch lieber alleine? Das heißt, das sind sehr unterschiedliche Facetten, die inhaltlich miteinander korrelieren, die also inhaltlich irgendwo eine gemeinsame Basis haben, die aber dann doch inhaltlich sich stark unterscheiden. Und deswegen sagt man, also es gibt eigentlich den Extravertierten so nicht. Es gibt Menschen, die haben in einzelnen von diesen Facetten hohe Ausprägung oder so vielleicht sogar in allen, aber die meisten haben eben nicht alle Facetten von Extraversion stark ausgeprägt oder von Introversion, sondern haben da ein differenziertes Ergebnis. Und wenn man sich das anschaut, dann kommt man dem Menschen natürlich viel näher und wird ihm auch viel gerechter in seiner Persönlichkeit. Weil es gibt Menschen, die sind zum Beispiel wahnsinnig gesellig, aber überhaupt nicht dominant. Das heißt, ein Extraversionswert ist sehr stark ausgeprägt, ein anderer nicht. Und da drauf zu schauen, damit zu arbeiten und dann auch dieses individuelle Profil zum Beispiel auf ein Thema anzuwenden, was jemand hat, der sich zum Beispiel beim Thema Führung weiterentwickeln möchte oder der anders mit Stress umgehen möchte in Zukunft, da wird es dann wirklich interessant. Das ist halt etwas anderes, als zu sagen, naja, du bist halt so ein Roter, was auch immer das sein soll, was auch immer das für eine Aussage sein soll. Und da kommen dann halt schon die Unterschiede zum Tragen.
Wie wird der Ergebnisreport in der Hauptsache angewendet? Was glaubst du? Also geht es um Führungskräfteauswahl bei Unternehmen? Geht es um Recruiting? Wie wird's in der Hauptsache genutzt? Was ist deine Erfahrung?
Ja, also da haben wir natürlich ein ziemlich genaues Bild. Es gibt so Themen, die einfach sehr, sehr passend sind und die dann insofern auch sehr prominent sind. Das ist einmal das Thema Führung, Führungskräfteentwicklung, Führungskräftecoaching, weil wir haben hier ein sehr, sehr gutes Match zwischen der Komplexität des Themas. Führung ist ein unheimlich anspruchsvoller sozialer Prozess, der die allermeisten Menschen, wenn man ehrlich ist, eigentlich überfordert. Und das ist auch gar nichts Schlimmes, sondern das ist etwas Normales. Wie will ich denn so vielen Menschen, die ich führen soll, gerecht werden, die alle eine andere Persönlichkeit haben? Ich bringe meine eigene Persönlichkeit mit und dann soll ich die alle so führen, dass die zufrieden sind. Das ist unglaublich anspruchsvoll und insofern ist es so, dass das eines der Top-Themen ist. Das heißt, wir haben hier ein Instrument, das der Komplexität des Themas gerecht wird, das es möglich macht, wie ich das eben beschrieben habe, auch wirklich differenziert in die Persönlichkeit zu schauen und dann die individuelle Persönlichkeitsstruktur auf das Thema Führung anzuwenden, in dem Sinne, dass ich schauen kann, Also was habe ich für einen Führungsstil? Ne? Man sagt, niemand führt entgegen seiner Persönlichkeit. Das heißt, wenn ich die Persönlichkeitsstruktur kenne, dann kann ich auch den Führungsstil verstehen. Ja, welche Teile von Führung fallen mir leicht, welche fallen mir schwer? Auch das kann ich verstehen, wenn ich die Persönlichkeit kenne. Also da haben wir ein großes Match. Und dann der ganze Bereich berufliche Orientierung, das ist natürlich auch klar, um zu wissen, welcher Job ist der richtige für mich, welches Unternehmen ist das Richtige, warum bin ich unzufrieden in meinem jetzigen Job, wo will ich eigentlich hin im Berufsleben? All das sind Fragen, die natürlich mit der Persönlichkeit viel besser geklärt werden können. Aber man muss sagen, das Instrument wird auch sehr häufig angewendet für andere Fragestellungen, wo eben auch die Persönlichkeit relevant ist. Mein Umgang mit Stress, wie gehe ich mit Stress um? Das hat viel zu tun mit meiner Persönlichkeit. Wie verhalte ich mich im Team? Warum habe ich Probleme mit Veränderungen? All diese Aspekte sind natürlich viel besser zu verstehen, wenn ich die Persönlichkeit als Einflussfaktor betrachte. Das heißt, für all solche Fragestellungen, wo die individuelle Persönlichkeit hohe Relevanz hat, kann man das Instrument verwenden und wird es auch verwendet.
Wir müssen nicht auf jedes einzelne Tiefenprofil eingehen, aber du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Ihr habt aufbauend auf dem, sagen wir mal, Basis-LPP, habt ihr noch weitere Tiefenprofile oder Tiefenreports quasi erstellt. Was steckt dahinter?
Genau, die Idee dabei ist, dass wir Zusatzauswertungen zur Verfügung stellen, bezogen auf spezielle Themenfelder. Das ist einfach darin begründet, dass es bestimmte Themen gibt, die für viele Menschen relevant sind und die, wie ich eben beschrieben habe, natürlich auch zu einem starken, hohen Grad mit der eigenen Persönlichkeit zusammenhängen und über die Persönlichkeit besser verständlich werden. Bedeutet, nehmen wir mal so ein Thema wie zum Beispiel die ganze digitale Revolution. Ne? Also wie ich mit digitalen Inhalten umgehe, wie leicht es mir fällt, mich auch bei solchen digitalen Veränderungen darauf einzustellen. Wie viel Spaß ich daran habe, so etwas auch auszuprobieren. Das hängt natürlich von meiner Persönlichkeit auch zu einem großen, starken Grad ab. Da haben wir also ein Tiefenprofil Digitalkompetenz. Aber auch ganz anderes Thema, Gründung zum Beispiel. Man kann sich vorstellen, der Erfolg einer Gründung hängt natürlich auch zu einem hohen Maß an meiner Persönlichkeit. Das heißt, Gründung ist ein so anspruchsvoller Prozess, dass niemand alle Aspekte abdecken kann mit seiner Persönlichkeit. Das heißt, es macht unheimlich Sinn, sich zu überlegen, was bringe ich schon mit? Welche Anforderungen werde ich wahrscheinlich ganz gut umsetzen können mit meiner Persönlichkeit? Aber wo werden wahrscheinlich auch Probleme auftauchen? Das Gleiche gilt für solche Themen wie Führung zum Beispiel, Umgang mit Konflikten, Studieren aber natürlich auch oder auch Coaching. Ne? Das alles sind Aspekte, die hohe Anforderungen stellen. Übrigens auch Leistungssport. Können wir später noch mehr zu sagen.
Auf jeden Fall.
Das sind alles Themen, wo es absolut sinnvoll ist, mal auf die individuelle Persönlichkeit zu schauen als Einflussfaktor.
Ja, also das machen wir jetzt direkt, weil ich kann dir sagen aus der Praxis, dass ich sehr gerne eben den LPP nutze, nicht ausschließlich, aber wirklich mittlerweile sehr, sehr stark für Sportler, für in dem Sinne oder in dem Fall Fußballer, die im Leistungsbereich eben sind. Es sind halt Jungs im, ich sag jetzt mal, Übergangsbereich. Wir haben damals drüber gesprochen, dass es, und da kannst du ja auch nochmal kurz drauf eingehen, dass die Analyse irgendwann erst Sinn macht. Ne? Ich sag jetzt mal, was haben wir gesagt? Ich glaube, ab dem 16., 17. Lebensjahr sicherlich nochmal so ein bisschen individuell, weil auch da ist halt so, jeder Mensch verändert sich eben in unterschiedlicher Geschwindigkeit. Ich nutze den Test aber wirklich sehr häufig eben als Reflexionstool, um den Jungs quasi da schon ein erstes Tool zu geben, um zu helfen, zu reflektieren, weil das ist natürlich in dem Alter sicherlich seltener der Fall, dass man das mal gemacht hat, als jetzt im Erwachsenenalter. Und ich mache persönlich, das kann ich sagen, wirklich, wirklich gute Erfahrungen. Was war euch wichtig bei der Entwicklung, speziell jetzt bei dem Sports Profiler?
Also das muss ich sagen, natürlich, ich habe eben schon mal gesagt, es wird immer wieder deutlich, dass es unterschiedliche Kontexte gibt und die Persönlichkeit einfach ein wichtiger Einflussfaktor ist, ob ich dort erfolgreich bin oder nicht. Und dann kommt persönliches Interesse dazu. Ich habe mich schon immer sehr für Sport und im Besonderen für Fußball interessiert. Und natürlich kam dann eben auch mal die Frage auf, Mensch, was macht denn Fußballer und Fußballerinnen erfolgreich? Natürlich Talent, ganz klar, aber eben nicht nur. Mhm. Und da ich mich schon immer für Persönlichkeit interessiert habe, ist mir auch immer wieder aufgefallen, dass es bestimmte Sportler gibt, die eigentlich über Wahnsinnstalent verfügen, aber scheitern. Und dann ist die Frage, wie kann man da vielleicht irgendwie unterstützen? Wie kann man da vielleicht auch wo kann man ansetzen letztlich? Und wie du richtig sagst, ist es natürlich extrem sinnvoll, überhaupt erstmal Psychologie im Sport. Das ist etwas, was ja schon auch wahrgenommen wird, habe ich das Gefühl. Das heißt, man hört immer wieder, ja, der Psychologe beim Team XY oder bei Sportler XY. Aber wir hatten dann das Gefühl, naja, es geht dann natürlich oft entweder darum, dass wirkliche Situationen trainiert werden, also zum Beispiel konzentrier dich vor dem Elfmeter. Mhm. Wie gehst du damit um? Wie kannst du da irgendwie fokussiert bleiben? Oder Krisensituationen, also dann da, wo dann wirklich eher der klassische Therapeut gefragt ist. Aber was gefehlt hat oder was immer noch fehlt in den meisten Situationen ist diese Unterstützung bei der Entwicklung einer Persönlichkeit, die den Erfolg im Leistungssport wahrscheinlicher macht, um es mal so auszudrücken. Ja. Das heißt, der Leistungssport ist ein natürlich hochkompetitives Feld, was wahnsinnige Ansprüche stellt an die Persönlichkeit. Gleichzeitig, gerade im Fußball, wachsen die Jungs natürlich in so einer Blase auf, wo ihnen vieles abgenommen wird und wo es dann sehr schwierig ist, die Persönlichkeit so zu entwickeln, als wenn du vielleicht dich, ich sag jetzt mal ein Klischee, auf dem Bolzplatz im Wedding durchsetzen musst. Ja. Was vielleicht für die Persönlichkeitsentwicklung in manchen Bereichen gar nicht so schlecht ist. Vor allen Dingen, wenn es dann darum geht, dass du Führungsspieler sein sollst. Mhm. Weil ich finde es immer wieder schwierig, wenn gesagt wird, okay, auf der einen Seite wird alles nur auf den Fußball ausgerichtet und von allem anderen wird man abgeschirmt. Und dann soll man sich aber gleichzeitig zu jemandem entwickeln, der Verantwortung übernimmt auf dem Platz, der andere führt und was das alles beinhaltet, ne? Das heißt, das ist sehr schwierig. Und dadurch kam die Idee, können wir vielleicht ein Instrument zur Verfügung stellen, was diese Ansprüche des Leistungssports an die Persönlichkeit abbildet? Wo man schauen kann, wo stehe ich da, auch gerade als junger Mensch, das ist natürlich super sinnvoll, da anzusetzen. Und wenn dann diese Offenheit da ist, zu sagen, okay, ich setze mich damit auseinander, dann hat man aus meiner Sicht einen klaren Vorteil gegenüber anderen, die das gar nicht machen. Mhm.
Als hätten wir uns schon 10-mal drüber unterhalten, aber das ist genau das, was ich so spannend finde an dem ganzen Thema und wo ich ja weiß, nicht, weil ich an der Seitenlinie stehe und mir das von außen angucke, sondern aus wirklich diversen Gesprächen mit Vereinen, aber halt auch mit vielen Sportlern, das fehlt. Es gibt Psychologen in allen Nachwuchsleistungszentren, weil es auch gefordert ist. Ja. Und die Arbeit von und mit Psychologen variiert natürlich komplett, aber es ist in der Tat genauso, wie du es sagst. Die kommen natürlich rein, wenn eine Thematik vorherrscht, aber es wird natürlich nicht präventiv gearbeitet. Und nicht, weil sie es nicht können oder nicht wollen, sondern natürlich, wenn du dir überlegst, dass ein Nachwuchsleistungszentrum mehrere hundert Sportler eben da hat, was kann ein Psychologe, ich sag jetzt mal, machen? Ich glaube, da kann man was machen. Aber mein Ansatz wäre oder ist auch nie, entweder Coaching mit einer Persönlichkeitsanalyse oder Persönlichkeitscoaching oder der Psychologe, sondern alles hat seine Berechtigung. Ich glaube nur, dass wir gerade in dem Bereich, was du gesagt hast, viel, viel mehr machen müssen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, es geht natürlich genau darum, wie erhöhe ich vielleicht die Chance, dass ich mich in den Bereichen, um Profi zu werden, verbessere. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, ich möchte die Jungs auch ein bisschen dafür sensibilisieren. Du hast eben von der Blase gesprochen und das ist sie ja nun mal halt auch. Ich glaube, das ist Konsens. Vielleicht ein Stück weit auch schon so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass es eine Blase gibt und dass es auch ein außerhalb der Blase gibt. Und gar nicht im Sinne von, ich glaube nicht, dass du schaffst, ich bereite dich mal aufs Leben vor. Aber ich glaube einfach, dass es einfach so viel mehr braucht als dieses bleib mal in deinem Leistungssportgedanke. Da müssen wir uns drauf fokussieren, da können wir alles für tun. Aber es ist einfach so viel mehr. Und darum geht es mir halt auch. Und das wird ganz häufig vergessen. Und als letzten Punkt, das ist halt auch ein Stück weit, wie gesagt, autobiografisch, weil ich eben diese Erfahrung gemacht habe, da mit Anfang 20 und viele machen das auch mit Mitte, Ende oder vielleicht dann nach der Karriere mit Mitte 35, mit Mitte 30. Was kommt jetzt? Und das kannst du immer noch machen. Persönlichkeit kannst du ja immer entwickeln. Ne? Ich glaube, auch da ist es nie zu spät. Aber ich glaube, je eher du anfängst, desto sinnvoller und bereichernder ist es.
Ja, absolut. Also auch gerade, was du angesprochen hast, natürlich ist das auch sinnvoll dann, um auch nach der Karriere nicht in so ein Loch zu fallen, sondern schon vorher irgendwo sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Davon kann man auch dann natürlich sehr stark profitieren, ja.
Genau, also auch so ein bisschen präventiv zu arbeiten, eben sich vielleicht auf Krisen vorzubereiten, die es im Leben gibt. Also wer ohne Krise durchs Leben kommt, toll, gibt es wahrscheinlich wenige. Und deshalb glaube ich, nochmal aus meiner Sicht, mir hätte es, glaube ich, geholfen. Und ja, das ist eine extrem wichtige Thematik in dem Leistungssport. Nicht nur im Fußball, sondern natürlich auch in anderen Sportarten. Super spannend. Mal ganz kurz, was ist dein Verein, wenn du sagst, du hast schon immer ein Interesse an Fußball?
Werder Bremen.
Tatsächlich. Werder Bremen.
Ja. Schon seitdem ich 6 bin, glaube ich.
läuft ja so mittelgut gerade, ne?
Ja, es gab ein Hoch und das ist aber sehr kurz gewesen.
Die kommen auch wieder in die Spur, da bin ich mir sicher. Sag mal, Ronald, eine ganz persönliche Frage. Wie oft hast du denn die Analyse schon für dich gemacht?
Das ist natürlich nicht mehr so ganz repräsentativ, weil wir allein in der Entwicklung, als wir das Ganze entwickelt haben, das natürlich sehr oft ausgefüllt haben. Aber interessanterweise hört man natürlich irgendwann dann so ein bisschen auf, wenn es dann fertig entwickelt ist. Und ich habe das gerade jetzt sind ungefähr so 10 Monaten, haben wir das mal gemacht, indem wir hier bei uns in der Firma ein Teamentwicklungsworkshop gemacht haben und dann natürlich auch das Verfahren benutzt haben. Und das war schon sehr, sehr interessant. Jetzt gar nicht mehr so sehr für diese individuelle Erkenntnis, sondern dann eben eher aus der Teamerkenntnis heraus, wenn man dann sieht, wir haben das mal so aufgestellt dann so ein bisschen, also die Ergebnisse, dass man es wirklich so ein bisschen gestaltpsychologisch greifbar und erlebbar macht, indem man sich halt sozusagen wirklich im Raum aufstellt nach der Ausprägung der einzelnen Persönlichkeitsmerkmale. Und dann stand ich bei manchen da ganz alleine, weil wir halt im Team teilweise zum Beispiel sehr, sehr viele sehr gewissenhafte Menschen haben. Aha. Und ich dann doch eher flexibel bin von meiner Persönlichkeitsstruktur und da war ich dann recht alleine. Das ist dann schon wirklich spannend, muss man sagen, ja.
Okay. Ja, toll. Martin hat auch, das muss man ganz kurz sagen, es gab einen in der Zertifizierung, ihr macht das über 2 Tage und ihr wechselt euch ab. Einen Tag machst du, einen Tag macht Martin. Und man hat auch da gemerkt, dass ihr unterschiedlich seid, du und auch Martin, ihr habt auch nicht hinterm Berg gehalten, dass das eben so ist. Ja. Und habt euch da ehrlich gesagt ganz gut die Bälle mehr oder weniger virtuell zugeworfen von einem auf den anderen Tag. Das hat man auch da gemerkt, aber wahrscheinlich macht das ja auch eben, wenn du da von eurem Team sprichst, das macht ja auch genau eben das aus.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich natürlich so, wenn man sich mit Persönlichkeit und zum Beispiel Teamzusammenstellung etwas genauer beschäftigt, dann kommt man natürlich schnell dazu, dass es sowohl Vorteile gibt für Ähnlichkeit. Mhm. Also wenn man sich sehr ähnlich ist, das schafft halt oft erstmal eine gewisse Harmonie. Ja. Aber Unterschiedlichkeit ermöglicht natürlich Synergien. Das heißt also, Martin und ich, wir kennen uns jetzt so lange, da kann man dann diese Unterschiede bei dem anderen akzeptieren und verstehen und irgendwie damit arbeiten. Und das produziert aber natürlich den Vorteil, dass man sich super ergänzen kann. Das muss man einfach sagen. Der eine hat vielleicht super viele Ideen und der andere ist umsetzungsstärker. Ne? Und wenn man es einmal geschafft hat, diese Unterschiede dann auch zu akzeptieren, sodass man da nicht irgendwie in Konflikte kommt, dann kann das natürlich Synergien produzieren, ja.
Ja, und das scheint ja offensichtlich zu klappen. Deshalb eigentlich mit meiner letzte Frage: Wo wollt ihr hin, beziehungsweise wo seht ihr so die Entwicklung hin zu dem, was ihr euch vielleicht auf die Agenda geschrieben habt?
Also natürlich sind wir letztlich auch Teil der großen Entwicklung, die es gibt. Digitalisierung ist eine der Entwicklungen, aber eben auch die vorhin schon mal beschriebene Hinwendung zu Persönlichkeit, zur Reflexion und Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Was für uns ganz wichtig ist, dass wir im Mitte April eine Plattform launchen. Das ist ein neues Produkt sozusagen, wo man digitale Coachings drüber durchführen kann. Das heißt Link Coaching Board. Und das ist im Prinzip eine logische Weiterführung unserer Analyseverfahren, weil ich kann jetzt eben diese Analyseverfahren nutzen in einem digitalen Raum und gleichzeitig aber eben auch über diese Plattform dann das komplette Coaching oder den ganzen Entwicklungsprozess durchführen und abbilden. Und das ist aus unserer Sicht auch so ein bisschen die Zukunft, dass man eben überlegt, wie kann man auch solche Prozesse eben noch besser digital abbilden. Das hat natürlich einige Vorteile, auch gerade durch die Corona-Pandemie ist das dann entsprechend deutlich geworden, dass digital schon funktionieren kann, auch in Bereichen, wo man es früher vielleicht nicht so gedacht hat. Und da wollen wir Coaches, aber auch HR-Profis eine Plattform zur Verfügung stellen, mit der sie eben dieses ganze Thema Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Führungskräfteentwicklung noch professioneller abbilden können.
Okay. Super spannend. Ich glaube, dass das ganze Thema einfach an Wichtigkeit in Unternehmen und ich sehe es genauso im Sport zunimmt. Ich glaube, da ist eine Entwicklung zu sehen. Ich glaube, es ist noch ein weiter Weg vor uns und ich will auf jeden Fall mithelfen, dieses Thema weiterhin auch irgendwie, voranzutreiben. Das ist für mich mittlerweile halt auch ein extrem wichtiges Thema und ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben in der Zertifizierung und das als Abschlusswort. Freue mich sehr, dass du im Podcast warst, lieber Ronald, und bin sehr happy mit dem, was wir hier besprochen haben.
Ja, vielen Dank. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass es auch für die Hörerinnen und Hörer eine interessante Folge war. Also ich fand es jedenfalls auch sehr, sehr schön. Danke.
Absolut,
dir.
Da bin ich sehr sicher. Vielen Dank. Das war sie schon wieder, die aktuelle Folge, diesmal mit Dr. Ronald Franke. Ja, ich finde, da war einiges drin. Ich finde das Thema rund um Persönlichkeitsanalysen extrem spannend. Ich hoffe, du auch. Wenn du mehr dazu erfahren willst, alles dazu findest du in den Shownotes. Denk dran, wenn du eine solche Analyse mit mir zusammen mal machen willst, schreib mir gerne eine E-Mail über Instagram oder LinkedIn. Bis zur nächsten Folge. Ciao.